Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich zur 110. Ausgabe des Treffpunkts bei Radio Ochsenkopf. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe, denn die Akademie für Neue Medien hat unsere Redaktion übernommen. Genauer gesagt sind das wir. Und wir, das sind
Wolfgang,
Jakob
und mein Name ist Birgit. Wir haben in der kommenden Stunde ein spannendes Programm für Sie vorbereitet. Wir holen uns bei Thomas Edelmann vom Landratsamt Wunsiedel Infos zur Image-Kampagne Freiraum für Macher. Wir fragen Wilhelm Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün, wie die Ochsenkopfregion von der Kampagne profitiert. Und wir waren gemeinsam unterwegs im Greifvogelpark mit Falknerei Katharinenberg in Wunsiedel und haben dort mit dem Betreiber Eckhard Meckisch gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das Fichtelgebirge ist für vieles bekannt, seine schöne Natur, Wintersport und tolle Wanderwege. Bisher jedoch nicht so sehr als Zuwanderungsgegend. Das soll sich jetzt ändern, denn junge Familien und gut qualifizierte Arbeiter werden händeringend gesucht. Wie die Region sie ins Fichtelgebirge holen will und was das alles mit Glaskästen in München zu tun hat, das hat Jakob Baumer für Sie herausgefunden.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
In München vor der alten Akademie stehen zwei Glaskästen. Einer groß und wohnlich eingerichtet, der andere klein und kaum größer als eine Kühltruhe. In den Kästen eingeschlossen, zwei junge Damen. Eine liegt im großen Kubus entspannt auf einer Couch, während die andere in ihrem kleinen Kasten am Boden kauernd ein Buch liest. Platz zum Stehen hat sie nicht. Wohnen in München steht auf dem kleinen Kasten. Wohnen im Fichtelgebirge auf dem großen. Was das soll, erklärt Thomas Edelmann vom Landratsamt Wunsiedel.
Ja, also diese beiden Glaskästen waren dafür da, um zu symbolisieren den Unterschied zwischen den Möglichkeiten, die man im Ballungsraum mit Wohnungen oder überhaupt mit Unterkünften hat und den Möglichkeiten, die sie im ländlichen Raum wie bei uns haben. Also dass sie einfach für wesentlich weniger Geld beispielsweise viel besser wohnen können. Also diese Verhältnismäßigkeit sollte damit dargestellt werden.
Tatsächlich ist der Wohnraum in Wunsiedel und der ganzen Region Fichtelgebirge durchaus erschwinglich. Während man im Stadtgebiet München bis zu 25 Euro pro Quadratmeter an Miete zahlen muss, kann man im Fichtelgebirge fast zum selben Preis das Land direkt erwerben.
Also Sie kriegen bei uns ein Baugrundstück für ein Wohnhaus schon ab 50 Euro. Und da fragen manche, ob ihr nicht eine Stelle vergessen habt. Aber das gibt's in der Tat und da können Sie sich wunderbar ein Haus drauf bauen.
Jedoch wird nur billiger Baugrund als Argument nicht ausreichen, um Münchner zur Landflucht zu bewegen. Bis vor wenigen Jahren noch war das Gebiet um Wunsiedel wirtschaftlich stark angeschlagen. Die in der Region wichtige Porzellanindustrie steckte in einer Krise, die viele Arbeitsplätze forderte. Inzwischen macht sich allerdings ein deutlicher Aufwärtstrend bemerkbar.
Also Sie müssen davon ausgehen, dass es bei uns bis in die 90er Jahre eine große Monostruktur gab durch die Porzellanindustrie. Da sind sehr viele namhafte Unternehmen, haben das leider nicht überlebt. Es gibt aber nach wie vor Weltmarktführer, das muss man auch ganz deutlich sagen im Bereich Porzellan. Und wir haben 2005 das Tal der Tränen erreicht gehabt, was die Arbeitsplätze betrifft und sind seitdem wieder auf einem guten Weg und haben seitdem über 3000 Arbeitsplätze wieder aufgebaut. Querbeet durch alle Branchen, also wesentlich breiter strukturiert. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier jetzt offensiv damit umgehen, weil wir sagen, wir haben für sehr viele Menschen Möglichkeiten, sich hier beruflich auch zu verwirklichen.
Lange Zeit wurde im Landratsamt diskutiert, gebrainstormt und entwickelt, wie man diese positiven Effekte auch über die Grenzen des Fichtelgebirges hinaus bekannt machen kann.
Also wir haben erstmal einen Prozess eingeleitet, so eine Art Markenbildung, wer wir sind, was wir für Kernwerte haben und haben dann diesen griffigen Claim gefunden, Freiraum für Macher, der sich ja sowohl auf Unternehmen bezieht, Unternehmer, auf Fachkräfte, auch auf Touristen, die hier auch machen können, sich sehr verwirklichen können und eben auch auf Freischaffende. Und nachdem dieser Claim feststand, haben wir mit verschiedensten Büros, Agenturen gesprochen, was sie sich vorstellen könnten, wie wir das Ganze zum Laufen bringen. Und das war letztendlich ein Wettbewerb, wo man sich dann für eine dieser Varianten entschieden hat.
Die Glaskastenaktion in München soll also nur der Auftakt der Kampagne Freiraum für Macher sein. Hat die Kampagne Erfolg, werden bald in vielen Großstädten Deutschlands Plakate hängen und den Freiraum für Macher im Fichtelgebirge anpreisen.
Es war aber von vornherein nicht so konzipiert, dass es sich nur auf Münchner bezieht, sondern sie sollte allgemein bekannt werden, diese Thematik. Und wir werden jetzt auch im weiteren Verlauf der Kampagne uns natürlich nicht auf München beschränken, sondern in anderen Städten auch dieses Thema vorstellen. Also München war deswegen, weil wir denken, das ist der Ansatz, wo wir am meisten Resonanz erzeugen. Und ich glaube, das war auch so.
Die Kampagne wurde zwar vom Landkreis Wunsiedel gestartet, steht aber für die ganze Region. Im Fichtelgebirge weiß man um seine Stärken und kämpft gemeinsam für Wachstum und Zuzug aus ganz Deutschland.
Wir haben ja das jetzt erstmal als Landkreis Wunsiedel initiiert, aber sprechen vom ganzen Fichtelgebirge. Und das meinen wir auch ernst, weil wir natürlich die gesamte Fichtelgebirgsregion da mit einbeziehen wollen. Also es ist uns ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen im Fichtelgebirge da mitmachen und alle Fichtelgebirge davon auch profitieren. Also nicht nur die hier im Landkreis, sondern generell über die gesamte Region gestreut.
Und nicht nur im Landratsamt ist man von der Idee begeistert, auch in der restlichen Bevölkerung ist der Zuspruch groß und die Zuwanderung erwünscht.
Ich finde es gut, habe auch die Aktionen mitbekommen, soweit die in München da stattgefunden haben, mit diesem Würfel und auch mit der Tasse. Und die Formulierung Freiraum für Macher finde ich insofern gut. Also ich bin hier geboren, ich bin Magdeburgerin, dass ich schon immer die Weite geschätzt habe, die wir hier haben, aber auch viel Industrie hier schon immer angesiedelt war, also auch Macher hier eigentlich schon immer waren, aber etwas leise waren.
Es tut sich also was im Fichtelgebirge. Und in aller Kürze heißt das dann wohl:
Es ist Freiraum dafür Macher.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind. Die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? 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 Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? 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 Ein kleiner Junge spielte Ball mit der Mutter, ein anderer Junge spielte Ball mit seinem Bruder. Ein kleiner Junge spielte Ball mit der Hauswand, weil er keinen zweiten fand. Ein kleiner Junge spielte Ball mit der Mutter, ein anderer Junge spielte Ball mit seinem Bruder. Ein kleiner Junge spielte Ball mit Hauswand, weil er keinen zweiten fand, 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 weil er keinen zweiten fand. Thank you. Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? 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 Wie schön ist das eigentlich?
Der Landkreis Wunsiedel hat die Image-Kampagne Freiraum für Macher für das gesamte Fichtelgebirge in die Welt gerufen. Dadurch soll auch bei Großstädtern die Lust auf ein Leben im Fichtelgebirge geweckt werden. Wilhelm Zapf ist Teammanager der Touristinfo Bischofsgrün, einen kleinen Ort am Fuße des Ochsenkopfes. Er verriet uns mehr über Hintergründe und Auswirkungen der Kampagne.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Die Image-Kampagne Freiraum für Macher ist eine Kampagne des Landkreises Wunsiedel für das gesamte Fichtelgebirge. Somit also auch interessant für die Region rund um den Ochsenkopf. Deshalb freuen wir uns nun, den Teammanager der Tourist Info Bischofsgrün, Herrn Wilhelm Zapf, bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Zapf.
Ja, hallo.
Warum braucht es eine solche Kampagne?
Warum solche eine Kampagne braucht, das ist eine gute Frage. Ich denke, das Fichtelgebirge und die Landkreise Wunsiedel und Bayreuth sind in München und in Oberbayern soweit gar nicht so bekannt. Und wir sind eine tolle Urlaubsregion und wir sind auch eine tolle Region für Gründer, für Familien. Und wir wollen auch für Familien wieder hierher holen in unsere Region, ins Fichtelgebirge. Und deswegen machen wir das und wollen auf uns aufmerksam machen. Und das ist eine tolle Aktion.
Und deshalb haben Sie auch die Image-Kampagne in München gestartet. Ist das richtig?
Richtig, in München wurde das ja gestartet mit dem Freiraum für Macher. Der Lebensraum München wurde angezeigt im Vergleich zum Lebensraum im Fichtelgebirge. Und da sieht man natürlich, wie qualitativ hochwertig der Lebensraum im Fichtelgebirge ist, wie preisgünstig und trotzdem qualitativ hochstehend der im Fichtelgebirge ist im Vergleich zu München.
Da kommen Sie gleich auf einen guten Punkt. Ich selbst bin Münchner. Nennen Sie mir doch mal ein paar Gründe, weshalb ich ins Fichtelgebirge ziehen sollte.
Da gibt es sehr viele Gründe. Die gute Luft, die schöne Natur, der Wald, verschiedene Sachen, die es noch gibt, Industrie, die sich jetzt wieder ansiedelt. Ich denke, die Lebensqualität ist wesentlich höher als in München. Natürlich auch die Preise. Es ist relativ preisgünstig im Vergleich zu München. Und trotzdem hat man auch sehr, sehr schöne Angebote, die hochqualitativ hochstehend sind. Also das sind, glaube ich, schon einige tolle Vorteile zu München.
Das hört sich gut an. Sie sind auf die Industrie zu sprechen gekommen. In der Vergangenheit ist ja die Porzellanindustrie groß gewesen in der Region und da gab es einen Niedergang. Und inwiefern blüht die Industrie denn jetzt wieder auf?
Also die Porzellanindustrie, da gab es natürlich den Niedergang vor Jahrzehnten, aber die blüht jetzt ja wieder auf, hat sich halt spezialisiert in kleinerem Maße. Die Industrie blüht deswegen wieder auf, weil jetzt wieder Familien herkommen, wirklich aus den Ballungsräumen, wie zum Beispiel München, und sich hier wieder ansiedeln. Das ist jetzt wieder Porzellan, das ist Textil und natürlich auch der Tourismus blüht auf, Dienstleistung und so weiter wächst auch.
Haben Sie eine spezielle Zielgruppe an Leuten, die Sie gerne in Ihrer Region hätten?
Also jedes willkommen hier im Fichtelgebirge. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn Familien kommen, weil wir sind eine Region der Vielfalt, eine Familienregion und natürlich junge Menschen, aber es gibt auch ältere Menschen, die hierher kommen, die schon lange hierher kommen, die sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auch über behinderte Gruppen, da haben wir auch sehr viele sehbehinderte Menschen hier in Bischofsgrün zum Beispiel. Wir freuen uns über jeden, der kommt und ich denke, das schaut auch für die Zukunft sehr, sehr gut aus.
Bei der Kampagne habe ich gesehen, da wird auch geworben, dass es gute Karrieremöglichkeiten gibt oder auch für junge Unternehmer, die speziell angesprochen werden.
Ja, die werden speziell angesprochen, die kriegen natürlich spezielle Förderung. Der Landkreis Wunsiedel fördert natürlich immer noch höher als der Landkreis Bayreuth, da ist noch eine kleine Diskrepanz drin, das muss man vielleicht auch irgendwann mal ausgleichen, da sind wir aber auch dran. Und diese Fördermöglichkeiten werden dann natürlich auch gerne angenommen von den jungen Unternehmern und da kann man sich dann wirklich eine Existenz aufbauen hier im Fichtelgebirge.
Sie sind ja aus dem Ort Bischofsgrün, das gehört zum Landkreis Bayreuth, wie Sie gerade gesagt haben. Die Image-Kampagne ist aber vom Landkreis Wunsiedel ins Leben gerufen worden. Was halten Sie denn von der Kampagne? Können Sie da ausreichend mitreden oder wird das von oben bestimmt, was da geschieht?
Also ich denke, wir können ausreichend mitreden. Ich habe es jetzt auch auf unserer Facebook-Seite gepostet und habe gesagt, Bischofsgrün ist dabei, auch wenn wir nicht zum Landkreis Wunsiedel gehören. Mhm. Wir machen trotzdem mit und uns kann keiner daran hindern, mitzumachen, auch wenn der Landkreis Bayreuth da jetzt erstmal nicht dabei ist. Der Landkreis Wunsiedel hat immer sehr gute Innovationen und sehr gute Ideen und da können wir durchaus mitmachen. Und wir sind ja hier in der Ochsenkopfregion mit Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach und Mehlmeißel wirklich die Kernregion des Fichtelgebirges und da müssen wir eigentlich dabei sein und müssen da mitmachen.
Eben, die Kampagne gilt ja für die ganze Region Fichtelgebirge. Was versprechen Sie sich denn für die Region?
Für die Region natürlich Aufmerksamkeit, das heißt erstmal mehr Gäste vielleicht, die hierher kommen. Und sagen, da mache ich auch einmal Urlaub, schauen wir mal an, wie sich die Region jetzt entwickelt hat, wie sich die Region für Gäste entwickelt hat. Und natürlich auch junge Familien oder auch junge Menschen, die wieder hierher kommen und sagen, Mensch, ich versuche das mal hier wirklich eine Existenz aufzubauen. Manche kommen ja aus München, so wie du jetzt, und sagen, das gefällt mir super da oben. Und manche kommen wieder zurück. Die sind erst mal weggezogen, weil sie vielleicht enttäuscht waren vor Jahren, aber merken jetzt, dass sich was bewegt, nicht nur im Landkreis Wunsiedel, sondern auch in der Ochsenkopfregion und kommen hier wieder her und sagen, da bleibe ich jetzt, da wohne ich jetzt, da habe ich die Lebensqualität und da habe ich die Chance, eine Existenz zu gründen.
Gibt es schon erste Rückmeldungen oder eine erste Resonanz, weil die Initiative läuft ja nun schon ein paar Wochen?
Es gibt einige Rückmeldungen, sehr, sehr positiv auf Facebook zum Beispiel, auf den sozialen Netzwerken. Wir haben ja diesen Bericht in der Süddeutschen Zeitung gehabt. Der Landkreis Wunsiedel war ja unten mit dem Freiraum für Macher in München. Mhm. Und ich denke, da kommen jetzt die Rückmeldungen und da kommen auch die ersten Leute, die sagen, Mensch, da ziehe ich wieder hin, da suche ich mir ein Haus, da suche ich mir eine Wohnung und baue mal was auf.
Was sagen die Bürger der Region dazu, wenn jetzt ganz viele Münchner oder Großstädter allgemein kommen sollen?
Es wäre noch nicht toll, wenn ganz viele kommen, aber das ist erst einmal in weiter Ferne, das ist erst einmal die Zukunft, der Zukunftsraum, dass ganz viele kommen. Aber ich denke, die Bürger hier in der Ochsenkopfregion, im Fichtelgebirge, die freuen sich drauf, wenn junge Menschen dazukommen, wenn das belebt wird hier, das ganze Leben und Existenzen gegründet werden. Also wir freuen uns drauf, wenn die Münchner kommen, die Oberbayern oder wo auch immer die herkommen.
Alles klar, da kann man auch zuversichtlich sein, weil es ist ja wirklich eine wunderschöne Region.
Ja, also wunderschöne Region, Tourismus natürlich. Ganz weit vorne, wenn man in der Ochsenkopfregion jetzt sieht, wir fahren jetzt immer noch Ski bis zum 8.4. Konnte man noch Ski fahren und jetzt geht es in den Sommer wieder rein, ins Frühjahr rein und da haben wir für jeden was dabei, Radfahren, Wandern, Skifahren im Winter, also es ist eine tolle Region.
Also es ist zu jeder Zeit etwas geboten, sowohl freizeitmäßig.
Genau, und dann haben wir natürlich Bayreuth oder Hof oder Selb, die Städte, da ist natürlich auch was geboten mit Kino, mit Theater und so weiter und natürlich die Natur hier in Bischofsgrün, rund um Bischofsgrün in der Ochsenkopfregion zu jeder Jahreszeit ist hier einiges geboten.
Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Dann bedanke ich mich schon mal für das Gespräch.
Bitteschön.
Und noch einen schönen Abend.
Ebenfalls, Dankeschön.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Feelings is not what I'm the best at. I've never taught you many things that I should. There were words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never taught you many things that I should. There were words are on my lips, time to tell you the truth. I've been on the road now, coming home to my it with my arms. Whenever you feel sad in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around whenever you hit the ground. I love your arms now, coming home to my hometown. Spread his smile, spread his face.
the chains in your heart. Gonna break it with my arms. I care too much about yours. Let you get down. I always stay around.
Why do you hit the ground?
I've been on the roads now. Coming home to my hometown. Spread his smile.
Welcome back zu Radio Ochsenkopf. Ja, wir waren ja heute im Greifvogelpark unter Falknerei Katharinenberg in Wunsiedel und haben uns mit dem Chef, Betreiber und Falkner aus Leidenschaft, Eckhard Mickisch, getroffen, der sich netterweise Zeit für uns genommen hat. Wir sahen eine beeindruckende Flugschau, durch die die Falknerin Antje Tänzer führte, tatkräftig unterstützt durch ihr Team und natürlich jeder Menge Greifvögel. Beim anschließenden Rundgang durch den riesigen Park fanden wir Adler, Falken, Geier, Mäusebussarde, roter und schwarzer Milan, einen Steinadler, einen Truthahnfalken, Käuze, Uhus, ja und sogar Ziegen, kleine Schweinchen und Frettchen fanden wir vor. Der Park hat seit dem 31.03. geöffnet und mal ganz ehrlich, ich denke, es ist nicht nur für mich ein Traum, einmal einem Greifvogel ganz nah zu sein. Unser Traum wurde wahr und wir hatten natürlich auch viele Fragen an Herrn Mickisch, die er uns sehr detailgenau beantwortete. Eckhard Mickisch, auch Inhaber und Betreiber des Wildpark Waldhaus in Mehlmeisel, führt den Greifvogelpark Katharinenberg in Wunsiedel mit sehr viel Herz und Leidenschaft. Er lebt für seine Greifvögel und möchte nichts anderes tun, wie er mir selbst sagte. Die Aufzucht der Greifvögel in einer richtigen Baby-Eistation mit Waage, Brutkästen, Aufzeichnungen, in denen täglich alles festgehalten wird und alles, was dazugehört. Ja, sogar ein Gerät, das die Herztöne im Ei misst, hat er mir liebevoll gezeigt. Ein wirkliches Erlebnis, das ich so nie vergessen werde. Ich habe heute viel dazugelernt und nun möchte ich Ihnen dieses sehr interessante Interview nicht vorenthalten.
Radio Ochsenkopf, da gibt's was auf die Ohren.
So, schönen guten Tag, lieber Herr Mickisch. Schön, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für uns genommen haben. Wir sind hier für Radio Ochsenkopf und würden gerne ein kleines Interview mit Ihnen durchführen. Wir sind hier im Greifvogelpark unter Falknerei in Wunsiedel, am Katharinenberg. Und ja, wir haben natürlich jede Menge Fragen und was mich als allererstes ganz brennend interessiert ist, wie macht man die sind ja Wildvögel, wie hält man die so, dass die auch immer wieder bei der Flugschau dabei sind und nicht einfach abhauen, während sie in der Luft sind?
Ja, es ist ganz einfach, es beruht auf der Basis des gegenseitigen Einvernehmens. Das heißt, der Vogel macht was für mich, dafür kriegt er was. Das heißt, er kriegt eine Belohnung dafür, wenn er bestimmte Dinge macht. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er es halt nur eingeschränkt oder gar nicht, wenn er Fehlverhalten zeigt. Das heißt, man trainiert den Vogel genauso, wie man einen Hund, eine Katze oder ein Pferd trainiert.
Genau, auf einer Belohnungsbasis. Aber wenn der jetzt in der Luft ist, da könnte der sich ja auch überlegen, ich fliege einfach weiter und schnapp mir von der Nachbarin irgendwie einen Huhn oder so. Das ist ja dann größer oder...
Also prinzipiell sind alle Vögel, die wir hier einsetzen, keine jagdlich geführten Vögel. Das heißt, wenn ich mit so einem Vogel natürlich zur Jagd gehen würde, auf Federwild dann wäre es natürlich tatsächlich so, dass der Vogel sich eine Taube, eine Krähe, eine Dohle oder irgendwas schnappen würde. Oder aber, wir haben auch Vögel, wie zum Beispiel der Flugzeugfalke, der auf das Flugzeug fliegt, der jagt im Winter, Herbst und Winter dann aktiv Krähen. Da ist halt dann das Flugzeug einfacher sich zu schnappen wie die Krähe. Mhm. Ja, und er kriegt, wenn er jetzt eine Krähe fangen würde, kriegt er keine Belohnung dafür. Dafür kriegt er am Flugzeug mehr Belohnung.
Aha, okay, so funktioniert das dann und das wissen die. Wie viele Greifvögel haben Sie denn hier?
Wir haben hier 57 Vögel aus 23 verschiedenen Arten.
Mhm. Ist ja Wahnsinn. Also da gibt es ja alleine bei den Falken gibt es auch schon, glaube ich, 39 verschiedene Arten oder so.
Verschiedene oder? Arten, ja. Aha. Wobei die einheimischen Arten, das wäre der Turmfalke, der Wanderfalke, der Merlin und der Baumfalke. Wir haben natürlich auch nicht einheimische wie Gehrfalken, Lannerfalken, Luggerfalken und so weiter.
Mhm. Wahnsinn. Also sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Sie haben jetzt Ihren Park eröffnet ab 31.03. ist jetzt wieder eröffnet. Sie haben immer täglich die Flugschaus um 15 Uhr. Da sehen wir jetzt auch gleich. Sind wir schon alle ganz gespannt. ja, genau. Und wie lange Vorbereitungszeit brauchen die Greifvögel denn für so eine Flugschau? Also was wird da...
Das kommt immer ganz darauf zusammen, was der Vogel machen muss oder soll. Wir fliegen die Vögel, wir arbeiten mit ihnen. Es kristallisiert sich heraus, welcher Vogel hat Ambitionen jetzt auf Schnelligkeit oder welcher ist ein wenig zurückhaltend oder welche die hochintelligenten Vögel, von denen ich kann mehr verlangen. Das ist ganz verschieden. Ich sage mal, die Vorbereitungsphase von der Winterpause in die Saison rein dauert ungefähr ja, so 4 bis 6 bis 8 Wochen. Vögel, die natürlich frisch sind, die jung sind und neu trainiert werden, die haben den ganzen Winter durchtrainiert und die werden täglich trainiert.
Ah, okay. Und bei den Jungvögeln, Sie haben ja hier auch eine Aufzuchtstation auf 300 Quadratmeter, glaube ich, habe ich hier gelesen. Wie merkt man denn, ob die jetzt tauglich sind? Da gibt es bestimmt, gibt es da auch so eine Art, ich frage jetzt mal, wie Casting, der ist tauglich, der ist nicht, der ist zu schüchtern.
Ja, das hat was mit der Hormonausschüttung zu tun. Das ist wie bei jedem Lebewesen, wenn man das genau zuschaut im Frühjahr, wenn dann die Sonnenstrahlen kommen, die Endorphine, die Hormone sprießen, dann sieht man ziemlich deutlich, wer ist bereit, dass er sich mit einem Partner einlässt oder nicht. Dann sage ich natürlich auch, okay, diese Art passt zu dem jetzt dazu. Und ja, die Vögel zeigen es eigentlich selber, indem sie auch dort sitzen und dann bolzen am Block. Die fangen das Bolzen an, dann sehen sie, aha, der schaut auf die darüber, die zwei passen gut zusammen. Ja, dann kommen sie halt mal in der Zuchtfalle hinein und schauen mal, ob sie was machen oder nicht. Zwingen können wir es natürlich nicht.
Ja, klar.
Aber es ist für uns auch in den Zurschaustellungsfalien, wie zum Beispiel jetzt bei den Rotschwanz, die haben Eier, die Kanadier Us haben Eier, die Aguyas werden hoffentlich bald Eier legen, also sie sind schwer am Wehren jeden Tag. Die Caracaras ist für mich ein Feedback, dass den Vögeln gut geht, weil nur dort, wo es einem gut geht, vermehren man sich auch.
Ah, okay, und wie lang die Brutzeit, glaube ich, ist irgendwie 40
Tage? Das ist verschieden, so, bei den Falken 28 Tagen, bei den Adlern 40 Tagen, bei den Geiern 60 Tagen. Das ist je nach Art verschieden, die Länge der Brutdauer.
Okay, also sehr spannend auf jeden Fall. Bei den Flugshows, die landen ja dann auf dem Arm, auf dem Kopf. Ist es nicht sehr gefährlich? Die Frage wurde bestimmt schon 100.000 Mal gestellt.
Man lernt seine Vögel kennen. Man weiß jetzt, okay, das ist ein bisschen eine Zicke. Die zwickt gerne mal hin. Aber prinzipiell, wenn der Vogel geflogen kommt, der will mir ja nicht wehtun. Der Vogel möchte von mir Belohnung haben. Und diese Belohnung holt er sich ja nicht unter Zwang, sondern dann kommt hergeflogen und sagt, hey Hund, war ich gut? Du weißt gut, da hast du eine Belohnung. Es gibt also für den Vogel keinen Grund, mir Schaden zuzufügen. Es gibt natürlich Vögel, die können nichts dafür, wenn die lange von Haus auf, das ist wie bei jedem anderen Lebewesen, die lange von Haus auf, so ein wenig fester hin. Das weiß man dann und schützt sich dann durch einen Handschuh an der Hand. Und Vögel natürlich, die sage ich jetzt mal, ein wenig grobmotorischer sind, die lassen wir nicht ans Publikum ran. Ja? Weil unsere Gänsegeier, die fliegen die Heckenschere, also da schauen wir immer schon peinlichst drauf auf, dass der nicht in die Zuschauermenge hineinspringt, die haben wir gut unter Kontrolle, macht sie ja nicht. Dann haben wir wieder welche wie ein Pangi, okay, der interessiert sich ab und zu mal für ein Ohrring, der knabbert ein wenig oder eine Haarspange, den nimmt er schon mal mit, gell? Aber der springt dann von Kopf zu Kopf zum Beispiel und bei dem bin ich mir sicher, dass er nichts macht. Sicherlich ein kleiner Kratzer kann immer noch mal drin sein,
aber
dafür sind wir gut versichert.
Ja, das denke ich mir. Und bei so einer Flugschau ist noch nie irgendwie was, ist da schon mal was passiert, irgendwie, dass sich so ein Ohrring gekrallt hat oder so?
Nö, also passiert ist noch nichts. Okay, wenn ich natürlich jetzt so wie die Cap ist verteilt für den Pangi, der vom Kopf zu Kopf springt und wir sagen dann dreimal, bitte nicht an Kinder, weil der rutscht manchmal ab und dann kann schon sein, dass er ein bisschen einen Kratzer macht und dann sind wieder Eltern dabei, soll ich so unvernünftig sein, übergeben es kurz, bevor er da ist, dem kleinen Filius, der kleine Filius hat natürlich Angst, zuckt, weil er kommt und Schreit rutscht dann vielleicht ab und geht über das Genick einmal ein wenig ein Kratzer rein, aber mein Gott, da gibt es noch ein Eis und ein wenig eine Creme drauf und ein Pastellack.
Alles absolut. Nun machen Sie das ja schon sehr lange, Sie sind quasi aufgewachsen, Ihr Vater war Falkner, Sie machen das, glaube ich, seit 25 Jahren oder vielleicht auch schon länger.
Viel länger, seit ich denken kann eigentlich.
Was hat Sie denn als Kind so fasziniert oder mit wie vielen Jahren haben Sie denn angefangen?
Also meine ersten Folge habe ich gehabt, ich weiß nicht, ob ich schon in der Schule war, ich glaube, da war ich noch nicht einmal in der Schule, das war der Turmfalke und natürlich, mein Vater, der hat das Agro, der hat das richtig gut gemacht, war natürlich ein Vorbild und mich hat immer fasziniert, wenn man so einen Vogel, der eigentlich wild ist und sich entscheiden kann, kommt er wieder her oder kommt er nicht her, der dann tatsächlich zurückkommt und sagt, okay, mir passt bei dir, du hast alles richtig gemacht. Mhm. Also dieses Feedback durchs Zurückkommen, das ist das, was mir dann faszinierend ist.
Das glaube ich, weil es sind ja Wildtiere und es ist hoch in der Luft. Also ich habe auch immer gesagt, also wenn man an sowas wie Wiedergeburt glaubt, dann möchte ich echt ein Adler sein, artengeschützt und überall hinfliegen. Ja, weil es ist schon, sind schon mächtige Tiere, also richtig toll. Es gab mal, Sie hatten hier einen Falken, den Kiro. Und der Kiro habe ich mir auch im Internet angeschaut. Galileo hat mal einen Test gemacht, wer ist schneller, der Vogel, der Mensch oder die Maschine. Ja. Und können Sie da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, das war der Kiro, das war ein weißer Gärfalke. Die Sendung hat geheißen Beats a Beast bei Galileo. Das heißt, Galileo ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie würden gerne die Schnelligkeit des Falkens präsentieren, wenn man das machen kann. Habe ich gesagt, okay, stell einen Heliumballon her, dann springe ich ab und nehme einen Kiro mit hinter mir her. Mhm. Haben sie dann gesagt, nö, das geht nicht, sie selber kennen das nicht, weil. Mhm. Ja, dann sind wir so verblieben, Speedjumper, und zwar der Stephen Gate, mit dem ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. In Berlin ist der oben, der ist mehrfacher Meister im Speedjumpen. Mhm. Das heißt, 3000 Meter Kopf voraus, düste ab. Und der Alexander Braun, mein Pilot, der Vorstand vom Mundsiedler Modellflugverein, hat dann extra einen GFK, also Vollplastikflieger gebaut, der bis zu 400 Stundenkilometer aushält, einen Motor neu gebaut, der Motor, wenn er Vollgas gibt, den hat es dann teilweise aus dem Rumpf rausgerissen, so viel Pfeffer hat der Motor. Mhm. Dann haben wir den Motor, dann ist der Speedjumper praktisch gesprungen mit einem GPS und die Geschwindigkeit wurde gemessen mit dem GPS. Mhm. Und der Kiro ist dann hinter dem Flugzeug her. Wir sind auf, ich glaube, wir waren auf irgendwo bei 500 Meter, waren wir übrigens jetzt letzten Sonntag auch wieder bei über 600 Meter. Wahnsinn. Ist der auf mit dem Flugzeug. Und dann, wenn der den Moment genau richtig passt, dann macht das Flugzeug, praktisch ferngesteuerte Flugzeug, einen Sturzflug. Mhm. Und der Kiro, der pfeffert dann hinterher. Und dann erreicht er, also der macht den Sturzflug, wird zum Tropfen, dreht sich, damit er einen Drall hat, dass die Flugbahn gerade bleibt, wie ein Geschoss. Mhm. Und gibt, also beschleunigt dann noch während des Falls. Und so erreichen die Vögel Geschwindigkeit bis zu 400 Stundenkilometer.
Wahnsinn.
Und wir haben damals 351 gehabt.
351. Mhm. Und der Stephen Gate hatte?
Der Stephen Gate hat irgendwann 312 gehabt.
Ah, also Falke hat gewonnen gegen Mensch im freien Fall.
Genau.
Und dann musste aber der Mensch...
War ein guter Verlierer.
War ein guter Verlierer. Aber dann kam der Mensch mit der Maschine und wollte es wissen.
Ja, das, ich meine, man kann natürlich das Tier nicht den Gewinner sein lassen. Mhm. Und diese Maschine war da am Start, weil das war eine handgearbeitete Maschine, ich weiß nicht mehr, wie viel, 1000 PS. Und
also, die schnellste Maschine, glaube ich,
ja,
auch.
Ja, das ist ein Kunstflugteil, war das ein richtiges Ding. Irgendwas 600.000 Euro, glaube ich, hat das Ding kostet. Also wenn er dagegen, wenn er dagegen verliert, das passt. Das kann man stehen. Das sind ja die Falken prinzipiell die schnellsten Lebewesen dieser Erde.
Ja, Wahnsinn.
Und das hat er schön bewiesen. Also der hat richtig Gas gegeben. Und das machen wir auch Samstag, Sonntag und Feiertag im Greifvogelpark.
Ah, okay.
Da haben wir auch ein GPS drin. Wir wissen, wie hoch das wir sind. Wir wissen, wie schnell das wir sind. Mhm. Wenn das Wetter natürlich passt, dann kommt der Alexander, dann schrauben wir uns auf. Wie gesagt, am Sonntag der erste Flug überhaupt heuer, da war er also in den Wolken verschwunden, der Falke. Ja, und dann hat man wirklich mit dem Auge nur noch Blitzen sehen, die weißen Unterseiten der Schwingen, wenn die Sonne drauf gescheint hat, sonst hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Mhm. Und das war schon, also, da kriege ich sogar noch, ich nach 10 Jahren immer noch Gänsehaut.
Bis in den Himmel, oh, ich glaube so. Also ich habe auch gesagt, das ist ja für mich einfach auch so ein Traum, dass ich sage, einmal so ganz nah, ich wohne hier in Mainleus und da haben die auch Falken, also im Nachbargrundstück und ich gehe dann immer so über die Felder und schreie dann immer so, kja, kja, ich dachte, das ist der Ruf, den ich gehört habe, ich glaube, das ist gar nicht der Falkenruf, oder?
Ja, kja, das ist der Bussard.
Das war der Bussard?
Der Mäusebussard, die Turmfalken, die machen so gick, 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 gick.
Ah, okay.
Und das sieht man sehr häufig, sind fast auf jedem Gebäude, wo irgendwo ein Schlupfloch ist, auch hier auf der Ruine St. Katharina ist ein Pärchen droben. Ernähren sich von Mäusen, sind wohl in Deutschland die am häufig vorkommenden Greifvögel.
Genau, diesen Mäusebussard ist am meisten zu sehen.
Die stehen dann so in der Luft und rütteln und suchen praktisch nach den Mäusen am Boden, die sogenannten Rüttelfalken oder Turmfalken sind das.
Okay, genau, das ist an dem Rütteln in der Luft merkt man es. Und ich glaube, oder war das nicht der Mäusebussard, den man dann merkt an dem Aufschwingen mit der Thermik? Oder
ja, was der Mäusebussard, der rüttelt auch teilweise, selten. Das ist jetzt der Vogel, den man am häufigsten hier sieht, mit seinen breiten Schwingen, kurzer Stoß. Mhm. Und das ist ein ganz typischer Thermikflieger. Mhm. Und diese Riesenteile, wenn man sich überlegt, haben höchstens 800 Gramm. Ja. Also wenn man es rupfen würde, wären es kleiner, wäre ein Kockerl. Man ist da beim Riesenseeadler bei 12 Kilo irgendwo. Und der kleinste, den wir haben, der hat 100 Gramm.
Ja, und die Flügelspannbreite bis zu 2,5 Meter. Das ist aber beim Adler?
Oder? Der Kondor 3,60 Meter.
Wahnsinn.
Der Steinadler 2,20 Meter, 2,30 Meter.
Es muss ja irre sein, wenn die dann die Flügel, wenn die vorhin sind, dann die Flügel ausbreiten. Ja, das ist dann schon mächtig.
Wenn dann in der Flugverführung der Geier über die Köpfe drüber fliegt.
Glaube ich, dann kommt ein großes Oh.
Also wird der Himmel dunkler.
Wir werden hernach auch ein paar O-Töne von der Flugschau aufnehmen, da bin ich auch ganz gespannt. Kiro, was wurde aus Kiro dann?
Kiro ist dem Fuchs zum Opfer gefallen. Wir haben ja letztes Jahr im Frühjahr, im Februar war es, kurz vor der Eröffnung, ist ein Fuchs über den Zaun drüber und hat sämtliche Flieger totgebissen am Hallerlichten Dach. Das war damals 12 Vögel.
Und das waren alles Vögel in der Flugschau?
Das waren alles Vögel von der Flugschau.
Oh, das müssen ja dann richtige Einbußen gewesen sein für Sie dann.
Ja, da sind Vögel dabei gewesen, da habe ich 15 Jahre gehabt, 10, 15 Jahre. Das waren halt die Profis, gell? Das ist, wenn man eine Kutschen gespannt hat und verliert alle Pferde auf einmal.
Ah, schlimm. Und die werden bis zu 15 Jahre alt?
Ah, mein so Papi, mein Papi ist einer, der ist jetzt 35, sei Sackerfolge.
Ja, Wahnsinn. Ich habe gelesen, bis zu 15 Jahre, aber 35 so alt?
In der Natur bis 15 bis 20, aber in der Gefangenschaft, also wie gesagt, der Sackerfolge, die Kara von meinem Papi, der ist jetzt 35, 36 Jahre. Eine Eule jetzt so um die 40 Jahre, ein Adler 60 bis 80 Jahre.
Wahnsinn. Die Eulen zählen aber gar nicht zu den Greifvögeln, ja auch die Falken gar nicht so?
Doch. Die Falken gehören zu den Taggreifvögeln, die Eulen gehören zu den Nachtgreifvögeln, gehören zur Familie der Greifvögel. Also Großfamilie Vögel, Greifvögel, und die unterscheiden zwischen Tag- und Nachtgreifvögel.
Ach so, okay. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Falke eigentlich so eine eigene Ordnung hat. Vielleicht wegen den vielen Arten und so, aber trotzdem.
Na, er gehört zur Familie der Falko. Und gehört aber zu den Greifvögeln.
Ah, okay, alles klar.
Der einzige Unterschied jetzt vom Falken zu den anderen ist, dass der Falke Bisstöter ist. Der tötet seine Beute also mit dem Biss. Deswegen hat er den Falken Zaun in der Beuge des Schnabels. Alle anderen Greifvögel sind dann Grifftöter, die töten mit den Fängen.
Ah, genau, der hat so einen Haken, also an seinem Schnabel so einen Haken, und das ist damit tötet er.
Einen rasten kann.
Und man sagt ja auch, also man geht auf die Beizjagd. Können Sie sagen, was ist die Beizjagd?
Die Beizjagd ist definiert, die Jagd mit ausgebildeten Greifvögeln auf freilebendes Wild unter Berücksichtigung der Jagdzeit. Das ist die Beizjagd. Die Beizjagd ist praktisch, die Voraussetzung ist zum einen der Jagdschein. Hat man den Jagdschein bestanden, dann der Falknerschein. Hat man diese staatliche Prüfung auch noch bestanden, dann muss man die Voraussetzungen für die Haltung erfüllen. Das heißt, die Foliengrößen sind vorgeschrieben. Ich sage jetzt mal Habicht oder Falke, Größe 1 Kilo, hat eine Größe von 12 Quadratmeter zum Beispiel, 2,50 Meter hoch, mit Wind und Wetter und den ganzen Schutzhalter. Kommt dann der Veterinär schon und schaut sich das an.
Wahnsinn.
Und wenn ich dann an so einem Vogel habe und er ist fertig trainiert, dass er jagt, dann brauche ich die Jagderlaubnis, genauso wie wenn ich mit einer Waffe gehen würde.
Mhm.
Das heißt, ich habe entweder einen Revierpächter, der sagt, du kannst bei mir jagen gehen, oder ich habe ein eigenes Revier, wo ich jagen gehen kann, und dann kann ich jagen, was der Vogel fängt. Natürlich versteht sich, dass man jetzt nicht auf führende weibliche Stücke zum Beispiel jagt oder auf Singvögel, Amsel oder einen Sperling, das will kein Mensch, will eine Amsel oder einen Sperling fangen.
Ich will
Singvögel. Ja, da geht es dann jetzt zum Beispiel, wie mit meinem Gonzo, mein Habicht, im Winter dann auf Krähen. Und da glaube ich, habe ich 10 oder 15 Reviere, wo ich überall hin kann, weil jeder ist froh, wenn die Krähen weiterkommen. Oder? Und das ist die Beizjagd. Beizjagd kommt vom Beißen.
Mhm.
Weil eben die Falken, mit denen früher hauptsächlich oder nur die Jagd ausgeübt worden ist im Mittelalter und auch nur von den Adeligen, ihre Beute tot beißen, drum Beizjagd.
Ah, okay, also die Jagd Mensch und Tier, Mensch und Greifvogel. Ja. Gibt es aber auch schon lange, und ich habe auch irgendwie gelesen, dass das gibt es ja schon so lange. Das gibt es ja seit, glaube ich, 2205 vor Christi.
Ja.
Und früher, also jeder, der so einen Falken hatte, hat gezeigt, dann ist man wohlhabend.
Ja, es war so im Mittelalter, dass nur die Adeligen einen Falken oder einen Greifvogel besitzen durften.
Mhm.
Es durfte also das gemeine Volk keinen Greifvogel besitzen. Der kleinste derer, die einen Greifvogel besitzen durften, war der Pfarrer. Aber der hat nur einen Habicht, keinen Falken.
Okay.
Und dann hat es spezielle Falken gegeben, gerade für die Frauen. Sehr umgängliche Falken sind die Lannerfalken, leicht abzurichten, leicht zu haben. Und die Herren der Krone haben natürlich dann die Gärfalken, die Wanderfalken geflogen. Und da wurde die Jagd hauptsächlich dann mit, also nur eigentlich nur mit dem Falken ausgeübt, vom Pferd aus. Mhm. Drum trägt man den Falken heute noch auf der linken Hand, weil man in der rechten die Zügel führt.
Ah, okay.
Es hat einen ganz berühmten Falken gegeben, das war der Kaiser Friedrich II. Mhm. Kaiser Friedrich II. Hat auch ein Buch geschrieben, De Arte Fernandicum Avibus, die Kunst mit dem Greifvogel zu jagen. Und dieses Buch wird auch heute noch für die Ausbildung der Jungfalken genommen.
Ah, okay, interessant. Und hat der Kaiser Friedrich II. Auch diese Falkenkappe? Haben sie die auch schon gehabt?
Haben sie auch schon gehabt, nachdem der Greifvogel ein Teleskopauge hat. Und wenn der mal irgendwas anfixiert hat, dann hat er das drin und will losfliegen. Er kann aber nicht auf alles losfliegen, was er gerade sieht. Also Hühner und Tauben und was weiß ich alles, Hausgeflügel. Und dass man ihn eben kontrolliert dann fliegen lassen kann, dafür hat er eine Haube drauf. Er kann sich ja konzentrieren und wenn es dann losgeht und die Haube kommt runter, dann weiß der Falke genau, okay, jetzt will ich meinen Einsatz.
Also, die Kappe auf, dann weiß er Ruhe und wenn die Kappe runter ist, dann kann er auf die Jagd gehen. Ach, super spannend.
Und man kann es vergleichen mit dem Pferd vom Sattel. Sobald das Pferd einen Sattel aufkriegt, weiß halt, wir gehen jetzt reiten. Und sobald der Hund die Leine sieht, weiß er halt, jetzt gehen wir spazieren. Und so ist, wenn man die Haube hinhält, dann hat ein Vogel, der sich richtig gut gewohnt ist, der steckt seinen Kopf von selber rein. Also da halte ich die Haube hin und mache das so.
Man selber die Ruhezeiten haben, die fordern ihre Ruhezeiten ein.
Sie wissen, dass wenn die Haube runterkommt, dass dann Action ist.
Ah, okay, alles klar. Super, super spannend. Wir freuen uns riesig auf die Flugshow. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, dann schauen wir uns das einfach mal an.
Lassen Sie sich überraschen.
Radio Ochsenkopf. Da gibt's was auf die Ohren.
Im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckend war es für uns alle heute im Greifvogelpark Katharinenberg in Wunsiedel. Also in jedem Fall haben wir jede Menge dazugelernt über diese Wahnsinnstiere und ich schwelge ja immer noch in Erinnerung. Und ein Erlebnis, was ich auch nie vergessen werde, ist, als der Greifvogel auf meinem Kopf gelandet ist. Das ist nämlich Teil der Show. Also ein richtiges Erlebnis. Ich kann allen nur den Greifvogelpark wärmstens empfehlen.
Was es war in letzter Zeit nicht immer leicht für dich. Ich weiß, es hat sich zu viel abgespielt rundherum. Weil du normalerweise nie was sagst und alles schluckst. Kommt der Zeitpunkt, wo's ans Viel wird, dann haut's dich um. Dass die Kinder können nerven, ich glaub, das ist normal. Manchmal bist ungerecht, das schaukelt sich dann auf. Meine Unterstützung bleibt allein schon zeitlich minimal. Und in der Hoffnung kriegst dann auch noch eine drauf. Mach die Augen zu, komm ich heute heim. Und probier, vielleicht schlafst ein. Mach die Augen zu, ich bin jetzt bei dir. Komm, es kann gar nichts mehr sein. Ich mach oft, was ich will. Und das muss auch so sein. Wie es ist, wenn ich dich damit verletz, das will ich nie. Weißt was, wir fahren nach Venedig oder Griechenland und sind eine Woche ganz allein, nur du und ich. Mach die Augen zu, komm ich heute deine Hand und probier, vielleicht schlafst ein. Mach die Augen zu, ich bin jetzt bei dir. Komm, es kann gar nichts mehr sein. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu, komm ich heute heim und probier vielleicht schlafst ein. Mach die Augen zu, ich bin jetzt bei dir, komm es kann gar nichts mehr sein.
Das war sie auch schon wieder, eine Stunde Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf. Ab morgen Mittag gibt es wie gewohnt wieder die Sendung in voller Länge und alle Beiträge zum Downloaden und Kommentieren auf unserer Homepage. Bei Musikwünschen, Anregungen und Kritik wenden Sie sich gerne an redaktion@radio-ochsenkopf.de oder Sie rufen uns an unter 0921 5070 8930. Sie dürfen auch gerne auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Wir freuen uns über jedes Like. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann wieder am 8. Mai.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park.
Der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing, Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Sure,